Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Jessica Sturmberg. Guten Abend. Tottenham Hotspur gegen den FC Liverpool. Und der siebte Anlauf von Trainer Jürgen Klopp, ein wichtiges Finale zu gewinnen. Wir blicken darauf mit zwei hochkarätigen Experten, Erich Rutemüller und Raphael Honigstein. In unserer Serie zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft widmen wir uns heute dem Thema Diskrepanz von Gehalt und Vermarktung im Vergleich zu den Männern. Wie passt das zum Anspruch von Gleichberechtigung? Und zu dem Anspruch noch eine andere Geschichte. Der Sportartikelhersteller Nike zahlt im Sponsoring schwangeren Frauen weniger, zum Teil auch gar nichts mehr. Und das nicht nur in, sondern auch nach der Schwangerschaft. Jetzt wehren sich Athletinnen. Der DFB hat seine Veranstaltungsreihe Integration durch Dialog beendet, die als Folge des vergangenen Sommers angesetzt worden war. Welche Erkenntnisse wurden dabei gewonnen und was passiert damit jetzt, fragen wir. Das und alles, was die Sportwelt sonst noch bewegt hat, in den kommenden 50 Minuten. Heute Abend das Champions-League-Finale, die Krönung und der Abschluss im Vereinsfußball für diese Saison. Und wieder zwei englische Teams aus der Premier League, bei dem zwischen 70 und 100.000 englische Fans nach Madrid geflogen sind, um dieses Spiel in und außerhalb des Stadions zu verfolgen. Über die Stimmung vor dieser Partie Joscha Bartlitz.
Jürgen Klopp, na, 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 na.
Auch in Madrid besingen ihn die Liverpool-Fans. Jürgen Klopp, den Trainer, der eigentlich als Sinnbild für verlorene Endspiele steht und trotzdem auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Finale mal wieder lacht. Seine Karriere etwa eine unglückliche?
Do you think I have an unlucky career?
Das war sie bislang sicher nicht, betont der 51-Jährige. Im Gegenteil. Seit 2012, außer 2017, stand ich jedes Jahr mit meinen Teams in einem Finale. Ich bin also wohl der Weltrekordhalter im Gewinnen von Halbfinals in den letzten 7 Jahren, so Klopp. Einzig mit den Finals klappte es dann schon 6-mal in Folge nicht. Auch nicht im Vorjahr, als Kloppos Liverpool gegen Real Madrid den kürzeren zog. Doch das soll jetzt anders werden. Gegen den Liga-Konkurrenten Tottenham Hotspur ist Liverpool Favorit und Klopp kann auch auf seinen wiedergenesenen Stürmer Firmino bauen. Bei Tottenham ist Topstar Harry Kane ebenfalls fit und die Fans hoffen zu Recht auf ein großes Offensivspektakel.
Das Spiel beginnt heute um 21 Uhr und es wird erst mit einer Schweigeminute beginnen für den heute Morgen mit 35 Jahren bei einem Autounfall verstorbenen ehemaligen spanischen Nationalspieler José Antonio Reyes. Tottenham gegen Liverpool und Jürgen Klopp, der Trainer, der dabei so im Scheinwerferlicht steht, das wollen wir jetzt vertiefen mit dem DFB-Chefausbilder Erich Rutemüller, mit dem Langjährigen. Er war auch der Verantwortliche der Trainerausbildung, als Jürgen Klopp in Köln seinen Trainerschein gemacht hat und kennt ihn daher gut. Guten Abend.
Guten Abend.
Und Raphael Honigstein, ausgewiesener Kenner des englischen Fußballs, der auch eine Biografie über Jürgen Klopp geschrieben hat und uns aus Madrid zugeschaltet ist. Guten Abend.
Guten Abend.
Tottenham Hotspur gegen Liverpool oder das Duell der beiden Trainer Mauricio Pochettino, einem Argentinier, und Jürgen Klopp. Welche Spielphilosophien treffen da aufeinander? Die Frage geht jetzt erstmal an Herrn Rutemüller.
Ja, auf jeden Fall wissen wir ganz genau, was von Liverpool zu erwarten ist. Da geht's vorne drauf. Da gibt's, ich sag's mal ganz martialisch ein bisschen, da werden keine Gefangenen gemacht. Was er will, ist einfach, sein Ziel ist, je früher ich den Ball erobere, desto größer ist dann auch schon die Torchance. Jede Balleroberung in des Gegners Hälfte ist eine Torchance. Das ist sein Prinzip.
Und wie steht er gegen Pochettinos Strategie, Herr Honigstein?
Ach, eigentlich ganz ähnlich. Also es kann sein, dass die vielleicht ein bisschen später heute gegen den Ball, wie es so schön heißt, arbeiten, weil es auch wahnsinnig heiß ist hier. Wahrscheinlich noch über 30 Grad bei Anpfiff. Also man kann vielleicht nicht von Anfang an extrem Pressing spielen, aber das aktive Verteidigen, das nach vorne verschieben, das auch nicht nur abwarten, sondern auch den Gegner zu Fehlern zwingen, das ist auch das Pochettino-Spiel. Das hat er mit Southampton in die Premier League gebracht. Und beide stehen da in einer doch recht ähnlichen Tradition.
Und vor allen Dingen steht Jürgen Klopp auch ein Stück weit unter Druck. Siebtes Finale, siebte Chance für ihn, ein wichtiges Endspiel zu gewinnen. Oder wie viele andere sagen, jetzt muss er mal liefern. Es muss sozusagen mal kloppen. Ist er sonst ein Unvollendeter, Herr Rutemüller?
Nein, das ist er nicht, weil er bringt Leistung. Da ist nicht immer auch mit guten Ergebnissen verbunden. Und das ist für mich erstmal entscheidend, dass die Leistung stimmt. Erfolg ist nicht letztlich programmierbar. Aber er hat es mit Borussia Dortmund bewiesen. Er hat es am Anfang, als er auch seinen Lehrgang gemacht hat, da war er Trainer in Mainz, da hat das bewiesen. Es hat manchmal ein, zwei Jahre gedauert, aber dann hat es geklappt. Und deswegen bin ich auch sicher, dass es jetzt mit Liverpool klappt.
Wie sieht das denn in England aus? Wie würde man das denn in England sehen, Herr Honigstein, wenn er dieses Mal nicht wieder nicht als Gewinner vom Platz geht?
Ja, natürlich schon negativ. Und es ist natürlich schon ein bisschen die Gefahr da, dass da was hängen bleibt, wenn er zum zweiten Mal in Folge mit Liverpool verliert. Aber auch in England weiß man natürlich, dass viele dieser verlorenen Endspiele mit Mannschaften passiert sind, vor allem Dortmund, aber auch Liverpool in den Anfangsjahren, die wirklich nicht als Favoriten in dieses Spiel gegangen sind. Das heißt, die eigentliche Leistung war, mit Dortmund ins Champions League-Finale zu kommen 2013, mit Liverpool ins Europa League-Finale zu kommen 2016. Dass man dann mal gegen den Favoriten verliert und dann nochmal Pech hat, das kann alles passieren. Deswegen ist Klopp jetzt auch, obwohl er gestern ein bisschen angespannt wirkte, meiner Meinung nach relaxter, zuversichtlicher. Und er strahlt auch auf die Mannschaft ab, weil er noch nie, wie er selber sagt, so eine gute Mannschaft im Finale hatte. Und das ist objektiv wahr. Liverpool ist ein bisschen besser als Spurs und hat deswegen auch die größte Chance, endlich mal Glück zu haben.
Sehen Sie das auch so, Herr Rutemann?
Ja, man hat auch so im Kopf, wie die Spurs ins Endspiel gekommen sind. Nicht zuletzt auch mit sehr, sehr viel, auch dann Glück letztlich gegen Ajax. Wenn man sieht, wie souverän Liverpool, dann letztlich auch Bayern sowieso, aber auch dann gegen Barcelona gewonnen hat. Die Mannschaft ist top besetzt, vor allen Dingen eine ganz starke Offensivkraft. Also die sind zu Recht Favorit und ich bin auch sicher, dass es diesmal klappt.
Klopp geht ja sehr souverän damit um, auch wenn Herr Honigstein da eine Angespanntheit ausgemacht hat. Aber rhetorisch ist er definitiv gewandt und sagt, er ist ja Weltmeister im Halbfinale gewinnen. Das hat man ja vorhin auch nochmal im O-Ton gehört. Und er kann auch zu Recht von sich selbst sagen, dass er jetzt nur keinen unglücklichen Karriereverlauf hat. Was glauben Sie, Herr Rutemöller, wie nimmt er das selber auf, wenn er heute nicht gewinnt? Kann er damit gut übereinkommen?
Am Ende nein. Er hat, ich weiß noch, wir sind ganz knapp gescheitert, waren zweimal mit Mainz, um in die erste Liga aufzusteigen. Das hat genagt. Aber daraus zieht er auch dann seine Motivation und auch letztlich Kraft für die nächste Saison, um es dann zu erreichen. Und es ist typisch, dass er jetzt dritte Mal hintereinander im Endspiel steht, weil das schon nagt, wenn er verliert, gar kein Thema. Er versucht es vielleicht ein bisschen zu überspielen, weil er einmal rhetorisch ungemein stark ist und auch einen ganz guten Humor hat. Aber es wird in ihm und an ihm nagen. Da bin ich überzeugt.
Herr Honigstein, ist Klopp der aktuell beste deutsche Vereinstrainer, den wir haben?
Ja, ohne Frage. Wenn Klopp morgen sich entscheiden würde, Liverpool, das reicht jetzt auch nach 300 Jahren, könnte er sich wahrscheinlich jeden Job der Welt aussuchen. Es war bezeichnend, dass bei Juventus, nachdem Allegri zurückgetreten ist oder entlassen wurde, der Name Klopp lange umhergeisterte. Die Bayern würden, glaube ich, auch mit Kusshand sofort nehmen. Also man sieht einfach, und das ist auch das Interessante angesichts der Diskussion, Finale gewonnen oder nicht, dass unabhängig davon einfach gesehen wird, dass er seine Mannschaften und seine Spieler alle besser macht. Dass das bisher noch nicht zu einem großen Titel gereicht hat, wirft man nicht ihm vor, sondern vielleicht eher den Bedingungen, die er vorgefunden hat. Er hat die Mannschaft schon so weit gebracht in diesen 3,5, 4 Jahren, dass man die Arbeit von ihm einfach unheimlich wertschätzt und weiß, er ist ein Trainer, der überall Erfolg haben wird. Und Erfolg wird jetzt nicht nur dadurch definiert, dass am Ende ein großer Pokal da ist, aber natürlich, wenn das jetzt noch so weitergeht, die nächsten 3, 4 Jahre, würde man schon langsam ungeduldig werden, aber der Punkt ist noch nicht erreicht. Und deswegen kann er auch, obwohl es ihn natürlich nerven würde, heute verlieren, ungestört und genauso bewundert von den Fans und auch von den Leuten, die ihn anstellen, die seine Chefs bei Liverpool weiterarbeiten, wenn das heute nicht klappen sollte.
Wäre dann in der Folge dieses Ganzen eigentlich Jürgen Klopp nicht jemand, der perspektivisch mal auf Jogi Löw folgen könnte oder sogar müsste?
Da habe ich gerade dran gedacht, als es ging. Auch Herr Honigstein sagte, der kann weltweit überall eine Mannschaft übernehmen. Mein auch persönlicher Traum wäre, dass der Jürgen mal die Nationalmannschaft übernimmt. Das sage ich ganz offen so, weil nicht nur, weil ich ihn ein bisschen kenne und kennengelernt habe im Rahmen des Lehrgangs, aber ich auch ein bisschen weiß, wie er tickt. Und ich auch verfolgt habe, wie er ja Kommentator war, lange Jahre bei Spielen der Nationalmannschaft. Also ich sehe ihn auch mal in der Rolle.
Abschließend noch eine kurze Einschätzung von Ihnen beiden. Wie geht das heute aus?
Ja, fange ich mal an, Herr Honigstein. Ja. Ich glaube und hoffe auch, dass Liverpool gewinnt mit 2-1.
Und Sie, Herr Honigstein?
Ich sehe es auch ganz ähnlich, ein enges Spiel, aber am Ende glaube ich ein 1-0 für Liverpool und der Sieg endlich.
Der Klopp-Biograf und englische Fußball-Experte, also Experte für den englischen Fußball, Raphael Honigstein, live aus Madrid zugeschaltet, und DFB-Chefausbilder Erich Rothemöller bei uns hier im Studio. Für Ihre Einschätzung ganz...
Ex-Chef.
Ja, Ex-Chef, der langjährige Chef. Ja, genau, wollen wir es korrekt sagen. Hier im Studio, ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind.
Danke auch.
Gerne, ciao.
Nächsten Freitag haben wir dann das nächste Highlight im Fußball. Dann beginnt nämlich die Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich. Wir schauen hier im Deutschlandfunk in einer Serie auf die Entwicklungen im Frauenfußball. Heute geht es um das Thema Vermarktung und Gehälter. Und da schauen wir zunächst auf den Titelverteidiger. Das ist das Team aus den USA. Dort ist Frauenfußball erfolgreicher als Männer-Soccer. Aber wenn es ums Geld geht, dann liegen wieder die Männer vorn. Aus den USA berichtet Martin Ganselmeier.
Wenn man Amerikaner fragt, wer ihre bekanntesten Soccerstars sind, lautet die Antwort Alex Morgan und Carly Lloyd oder Megan Rapinoe. Erst unter ferner Liefen wird der beste männliche Fußballer Christian Pulisic erwähnt. Im Land, in dem Soccer lange als Frauensportart galt, ist die Frauennationalmannschaft deutlich erfolgreicher als das Männerteam. 3 WM-Titel, 4 olympische Goldmedaillen, Nummer 1 in der Weltrangliste. Bei den Männern ist eine Viertelfinalteilnahme bislang der größte Erfolg. Auch wirtschaftlich schlagen die Frauen ihre männlichen Kollegen deutlich. Kein Fußballspiel in den USA hatte eine höhere Einschaltquote als der Sieg der US-Frauen im WM-Endspiel vor 4 Jahren gegen Japan. 23 Millionen Fernsehzuschauer, das waren mehr als beim Finale der Männer-WM. Der US-Soccerverband verdient Millionen mit der Frauennationalmannschaft. Die erfolgreicheren Frauen lassen sich besser vermarkten als die Männer. Und doch zahlt der Verband den männlichen Nationalspielern für ein Länderspiel mehr als doppelt so viel wie den Frauen. Die Fußballerinnen bekommen also für bessere und erfolgreichere Arbeit weniger Geld. Und während die Männernationalmannschaft im Charterflugzeug reist, müssen die Frauen in der Economy Class fliegen. Auch deshalb haben die Nationalspielerinnen im März ihren Soccerverband wegen Diskriminierung verklagt. Das Gegenargument des Verbandes: die TV-Einnahmen aus der Männer-WM seien weltweit deutlich höher als bei der Frauen-WM. Deshalb verdiene auch der US-Soccerverband deutlich mehr an der Männer-WM als an der Frauen-WM. Rechtsexperten geben dennoch den US-Fußballerinnen gute Chancen, dass sie mit ihrer Klage erfolgreich sind. Die Spielerinnen sehen sich übrigens nicht nur als Anwälte in eigener Sache, sondern auch als Vorkämpferinnen für Profisportlerinnen weltweit.
Jetzt schauen wir nach Deutschland. In der Frauenfußball-Bundesliga ist der Zuschauerschnitt zuletzt gesunken. Bei den Mädchen bis 16 sind 40% weniger Teams angemeldet im Vergleich zu 2010. Das war aber auch das Jahr vor der Heimweltmeisterschaft. Eine der Ursachen: dem Nachwuchs fehlen sichtbare Vorbilder. Denn Frauenfußball spielt im Fernsehen und im Sponsoring ja wenig oder kaum eine Rolle. Kann die Weltmeisterschaft in Frankreich daran etwas ändern? Ronny Blaschke ist dieser Frage nachgegangen.
Turbine Potsdam hat einen großen Anteil an der Etablierung des deutschen Frauenfußballs. Seit 2004 haben die Brandenburgerinnen 6-mal die Meisterschaft gewonnen. 3-mal den Pokal, 2-mal die Champions League. Doch diese Titel haben nicht zu einer deutlichen Entwicklung der Strukturen geführt. Turbine hat einen Jahresetat von 1 Million Euro, die Geschäftsstelle nur 3 Angestellte. Der Club ist auf Dutzende ehrenamtliche Mitarbeiter angewiesen und auf rund 100 kleine und mittelgroße Sponsoren. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Rolf Kutzmutz ist seit 2015 Präsident von Turbine. Er verbringt viel Zeit mit der Sponsorensuche.
Also im Moment jemanden zu finden, der nur aus Interesse am Frauenfußball, also sagt, ich finde die Sportart so toll und es ist alles so, also liegt die Chance vielleicht bei 5 oder 7%. Jetzt ist unser Bestreben darin, die wir haben, zu halten. Und man muss darf nicht davon ausgehen, wenn der Vertrag nach ein oder zwei Jahren ausgelaufen ist, dass es einen Automatismus gibt, dass es weitergeht. Wir suchen solche Partner auch, wo sozusagen der Effekt für beide Seiten kommt.
Seit 2013 haben die Großvereine VfL Wolfsburg und Bayern München die Meisterschaft unter sich ausgemacht. Reine Frauenfußballclubs wie Turbine Potsdam oder der erste FFC Frankfurt müssen ihre finanziellen Nachteile mit einer geschickten Vermarktung ausgleichen. Turbine kooperiert mit zentralen Förderern der Potsdamer Stadtgesellschaft. Sparkasse, Energieerzeuger, Immobilienwirtschaft. Einige Spielerinnen absolvieren eine Ausbildung bei der Polizei oder in einer Krankenkasse. Doch die Konkurrenz der Sportvereine in der Region ist groß. Auch am Luftschiffhafen in Potsdam, wo etliche Sportler um dieselben Trainingsplätze buhlen.
Das muss man einfach sagen, weil es ein ständiger Kampf ist um die Trainingszeiten, um die Qualität der Plätze.
Weiß Rolf Kurzmutz aus Erfahrung. Denn neben Turbine nutzt beispielsweise auch das American Football Team der Potsdam Royals die Anlage.
Wenn dann zum Beispiel am Sonntag ein Spiel der Royals ist, dürfen wir freitags schon nicht mehr auf die Fläche, können kein Abschlusstraining machen. Oder es kommt so weit, dass man sagt, ja, wir müssen sowieso für eine Mannschaft neu kreiden. Das sind dann die Royals. Die Linien sehen ja etwas anders aus als beim Fußball. Und wir sollen 5 Tage vorher per Mail, also nicht mündlich, ankündigen, ob der Rasen gewässert werden soll, wann gekreidet wird. Man bekommt auf solche Ankündigungen nicht mal eine Antwort.
Frauenfußball erlebte seinen Marketinghöhepunkt vor und während der Weltmeisterschaft 2011, bei der Deutschland Gastgeber war. Umfangreiche Werbemaßnahmen, beachtliche TV-Quoten, steigende Zuschauerzahlen in der Bundesliga. Doch seit 5, 6 Jahren geht der Trend nach unten. Selten erreicht eine PR-Kampagne bundesweite Aufmerksamkeit. Der Zuschauerschnitt in der Bundesliga ist auf 833 gefallen. Weniger waren es zuletzt vor 9 Jahren. Die Medienforscherin Daniela Schaaf begründet diese Entwicklung auch mit dem halbherzigen Engagement des Deutschen Fußballbundes.
Und das Problem beim Frauenfußball und bei allen anderen weiblichen Sportarten liegt vor allen Dingen daran, dass diese Medien-, Sport- und Wirtschaftsallianz komplett männlich konnotiert ist. Das heißt, in den Entscheidungspositionen, in den Führungspositionen sitzen ausschließlich Männer, zum Beispiel in der gesamten Sportberichterstattung in Deutschland, TV, Print, Radio, kommen nur in 15% aller Berichte Sportlerinnen vor. Wenn sie abgebildet werden in Fotos, dann viel, viel seltener in Siegerposen oder im Rahmen der sportlichen Aktion, sondern sie werden tatsächlich eher als, in Anführungszeichen, Frauen positioniert.
In etlichen Kampagnen wurden Fußballerinnen als betont weiblich präsentiert. Erst in jüngerer Vergangenheit begegneten einige Sponsoren diesen Klischees mit Ironie. Noch lässt die Wirtschaft Potenzial ungenutzt. Laut dem Forschungsunternehmen Nielsen Sports interessieren sich in Deutschland 10 Millionen Frauen im Fernsehen für Sport. Beim Männerfußball sind fast 40% des TV-Publikums weiblich. Trotzdem gibt es wenig Werbung, die sich an Frauen richtet. Und auch Nationalspielerinnen haben selten Einzelsponsoren. In anderen Sportarten ist das mitunter anders, sagt die Publizistin und Podcasterin Felicia Mutterer.
Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist ja da immer die WTA, also Tennis. Und da ist es ja so, dass es den Frauen schon seit den 70er Jahren relativ gut geht, weil sie nicht mehr benachteiligt werden. Die haben ja ihren eigenen Verband, weil es da auch mal Billie Jean King gab und noch ein paar andere ambitionierte Spielerinnen, die eben gesagt haben, aber vor allen Dingen eben Frau King, die gesagt hat, ey, so lassen wir uns das nicht gefallen und wir machen unser eigenes Ding, tschüss ATP. Und ATP ist der Verband für die Männer und sind damit sehr, sehr erfolgreich.
Ohne Fernsehpräsenz sind Clubs wie Turbine Potsdam auf die regionale Wirtschaft angewiesen. Um nicht übermäßig viele Freikarten verteilen zu müssen, setzt der Verein mit Partnerunternehmen auf Rabatt- oder Lotterieaktionen. Präsident Rolf Kurzmutz plädiert in Marketingfragen auch für einen engeren Austausch zwischen den 12 Bundesliga-Vereinen. Und er wünscht sich, dass die Fußballindustrie einen ganzheitlicheren Blick entwickelt.
Zur Solidarität insgesamt würde schon gehören, dass man sagt, okay, die Lizenzvereine sollten eine Frauen- und Mädchenabteilung haben. Ob die nun erste Bundesliga spielen, dahingestellt. Aber erstmal sollten sie haben. Und dann sollten sie auch schauen, dass die nicht immer das 5. Rad am Wagen sind, die abgetragenen Trikots bekommen oder die aussortierten Bälle, sondern dass die dann auch ausgestattet sind.
In unserer Serie zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft war das ein Blick auf die Vermarktung. Und alle Beiträge dieser Serie finden Sie auch bei uns im Internet deutschlandfunk.de. Und wir bleiben gleich am Spielort der WM, nämlich in Frankreich. Dort finden derzeit einige Sportveranstaltungen statt. Neben Fußball, das ja nächste Woche beginnt, dann auch Tennis und die Slalom-Kanu-Europameisterschaft. Da gab es heute 2 Medaillen für die deutsche Mannschaft. Andreas Hönig.
Bei der letzten Zwischenzeit lag Sideris Tasiadis noch in Führung. Im letzten Drittel des Wildwasserkanals von Po ließ der Augsburger aber über 2 Sekunden liegen. Und so reichte es auch ohne Strafzeit am Ende nur zur Bronzemedaille im Einer-Kanadier. Der EM-Titel ging an den Slowenen Benjamin Savšek vor Lokalmatador Martin Thomas. Der amtierende Weltmeister Franz Anton aus Leipzig war bereits überraschend in der Qualifikation ausgeschieden. Im Kajak-Einer der Frauen fuhr Jasmin Schornberg überraschend auf den Bronzerang. Die Weltcup-Gesamtsiegerin von 2007 holte sich dank eines fehlerfreien Laufs die erste Einzelmedaille ihrer Karriere. Enttäuschung dagegen bei Ricarda Funk. Die Mitfavoritin bekam wegen eines ausgelassenen Tors eine 50-Sekunden-Strafe und fiel auf den 9. Platz zurück. Europameisterin ist Amalie Hilgatova aus Tschechien.
Und wir bleiben auf dem Wasser. Ruder-Europameisterschaft in Luzern. Heute war Halbfinaltag. Jan Dittjörgeit.
Einer Fahrer, Oliver Zeitler, greift nach seiner ersten Medaille bei einer internationalen Meisterschaft. Der 22-jährige Shootingstar aus Ingolstadt gewann seinen Halbfinallauf und ließ dabei unter anderem den tschechischen Vizeweltmeister Ondřej Šunek hinter sich. In dieser Verfassung ist Oliver Zeitler nun bei dieser EM alles zuzutrauen. Der zweite Tag auf dem Rotsee war aus deutscher Sicht geprägt von mehr Höhen als Tiefen. Zwar haben 6 Boote den Sprung in die Endläufe verpasst, aber in 7 Finals ist der DRV vertreten. Neben Oliver Zeitler konnten der Frauen-Doppelzweier, der Männer-Vierer und der leichte Männer-Doppelzweier besonders überzeugen. Der Deutschland-Achter hatte durch einen Vorlaufsieg gestern den Sprung ins Finale bereits geschafft.
Und jetzt schauen wir nach Paris. Die Tennis French Open. 3 deutsche Spieler heute im Einsatz. Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff waren bereits erfolgreich. Andrea Petkovic kämpft gerade noch um den Einzug ins Achtelfinale. Und zwar gegen die Australierin Ashleigh Barty. Guido Ringel in Paris. Wie schlägt sich Andrea Petkovic denn bisher?
Ja, sie macht das gut. Sie ist die Außenseiterin, ganz klar. Ashleigh Barty, die Nummer 8 der Welt, die kleine Australierin, ist schnell und flink unterwegs und vor allem sehr, sehr sicher von der Grundlinie. Petkovic muss sich was einfallen lassen und das macht sie bislang gut in diesem Match. 3:3 im ersten Satz. Wir haben ja spät angefangen. Petkovic hat jetzt eine 30-0-Führung bei Aufschlag Barty. Also vielleicht die Chance, ihrer Gegnerin aus Australien auch mal das Aufschlagspiel zu klauen. Das wäre dann natürlich erstmal ein guter Schritt in diesem ersten Satz. Wie gesagt, Petkovic, ehemalige Top-10-Spielerin, jetzt nach vielen Verletzungen abgesackt in der Weltrangliste. Nur noch Außenseiterin gegen Ashleigh Barty, die in diesem Jahr schon entscheidend und wirklich gut sich in Szene gesetzt hat. Aber wer weiß, Außenseiterchancen sind ja immer so eine Sache. Petkovic kann man hier in diesen Tagen von Paris was zutrauen.
Und Jan-Lennard Struff kann man auch viel zutrauen. Der hat nämlich heute überraschend stark gespielt und gewonnen.
So ist das auch. Er war nämlich der Außenseiter in seinem Match gegen Borna Coric aus Kroatien. Die Nummer 15 der Weltrangliste. Struff um die 50 etwa positioniert. Das ist schon eine Aussage. Diese Weltrangliste hat eine gewisse Aussagekraft. Aber Jan-Lennard Struff war über 4 Stunden und 30 Minuten der stärkere Mann. 5 Sätze hat es gebraucht. In der entscheidenden Phase war er einfach präsenter. Auch körperlich fitter hatte man den Eindruck. Und mit 29 Jahren schafft er jetzt das große Ding. Endlich mal ein Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Vielleicht hat es ihn beflügelt, dass er seit 2 Monaten Vater ist. Der kleine Henry ist auf der Welt. Wie auch immer, Struff spielt so gut wie nie zuvor und ist deswegen hier in der Runde der besten 16.
Und jetzt kommen wir zum Reiten. Derby-Meeting in Hamburg. Von dort berichtet Jörg Tegelhütter.
Am Ende entschied die Winzigkeit von 23 Hundertstel Sekunden über den Sieger im Großen Preis von Hamburg. Diese 23 Hundertstel war Daniel Deuser im entscheidenden Stechen der besten 4 schneller als der Ägypter Nasser. Mit seinem Schimmel Jasmin blieb der 37-Jährige im Umlauf und eben Stechen fehlerfrei und begeisterte mit 2 tollen Runden die mehr als 20.000 Zuschauer im Derbypark. Für seinen Sieg kassierte Deuser knapp 100.000 Euro. Rang 3 ging an Europameister Peter Fredriksson aus Schweden vor Philipp Weishaupt.
Amerikanische Athletinnen, die Kinder bekommen, klagen über die Behandlung von großen Werbepartnern. Die setzen nämlich von Beginn der Schwangerschaft an bis zur Rückkehr zum aktiven Sport Zahlungen aus laufenden Verträgen einfach aus. Der Protest prominenter Sprinterinnen wie Alison Felix hat aber jetzt die Hersteller, die Sportartikelhersteller unter Druck gesetzt. Nun wurde Frauen erstmals eine Art Mutterschutz in Aussicht gestellt. Jürgen Kall war über eine Geschichte von Sportlerinnen, die sich ungerecht behandelt fühlen.
Here is the straightaway. And Felix, here she comes. Here comes Alison Felix. Felix just goes right by him. Coming to the finish, Alison Felix wins.
Sie ist eine der erfolgreichsten Leichtathleten der letzten Jahrzehnte. Hat an 4 Olympischen Spielen teilgenommen und dabei 6-mal Gold gewonnen. Und sie war 11-mal Weltmeisterin. Eine Frau von knapp 1,70 Meter, beinahe zierlich im Vergleich zum gängigen Sprintertyp. Extrem ehrgeizig und zugleich bescheiden und leise im Auftreten. Weshalb es etwas Besonderes ist, wenn sie, wie vor ein paar Tagen in einem Video, eine sehr private Angelegenheit öffentlich ausbreitet. Da berichtete sie der New York Times von den Verhandlungen mit der Sportausrüsterfirma Nike, ihrem langjährigen Werbepartner. Die Gespräche standen offensichtlich auf der Kippe, denn das Unternehmen weigerte sich, eine zentrale Forderung der Sportlerin zu akzeptieren.
Ich will Mutterschutz. Ich will einen Vertrag unterschreiben, der dieses Recht beinhaltet. Sie haben in den bisherigen Gesprächen immer wieder Nein gesagt. Die Verhandlungen haben schon lange gedauert. Ich habe seit Dezember 2017 keinen Vertrag mehr und mir wurden 70% weniger geboten, als ich vorher bekam.
Bisher wurden solche Themen gerne unter den Teppich gekehrt. Aber Felix, die im vergangenen Dezember eine Tochter bekommen hatte und auch mit 33 weitermachen und im Sport Geld verdienen will, wollte nicht schweigen, denn sie ist keineswegs ein Einzelfall. Nur wenige Tage vorher war die 800-Meter-Läuferin Alicia Montaño an die Öffentlichkeit gegangen und hatte berichtet, dass sie sich von Nike getrennt hatte, als man ihr dort erklärte, sie bekäme erst wieder Geld überwiesen, wenn sie nach dem Ende der Schwangerschaft an Wettbewerben teilnehme. Die Enthüllungen standen im direkten Kontrast zu dem im Rahmen einer großen Kampagne publizierten, emotional aufgeladenen Werbevideos. In denen erweckte das Unternehmen einen ganz anderen Eindruck. Da tat man so, als ob man vorbehaltlos weibliche Sportler aller Altersgruppen unterstütze.
Can you be the generation that ends gender inequality? Or will you show that champions in your sport can also look like you?
Es war für Alison Felix ein idealer Zeitpunkt, diese Werbebotschaften als scheinheilig zu brandmarken. Nikes Geschäftspolitik empfindet sie als das genaue Gegenteil.
Strenge Bedingungen an unsere Rückkehr zum Wettkampfsport zu knüpfen, zwingt uns, unsere Mutterrolle zu vernachlässigen. Und es bedeutet gesundheitliche Risiken.
Gleichzeitig wurde bekannt, dass Nike das Thema mit zweierlei Maß behandelt hatte. Serena Williams, die wichtigste weibliche Werbefigur des Unternehmens, war während ihrer Babypause von solch einer Regelung offensichtlich ausgenommen. Die Tennisspielerin, die sich bei anderen Gelegenheiten gerne als Vorkämpferin für Gleichberechtigung sieht, sah denn vor ein paar Tagen bei den French Open in Paris bei einer Pressekonferenz auch keinen Anlass, die Firma zu kritisieren. Nike hatte angesichts des enormen Echos in den Medien in einer offiziellen Stellungnahme erklärt, dass man in Zukunft in alle Verträge neue Richtlinien einarbeiten werde. Das genügte ihr.
Sie machen es jetzt besser. Und darum geht es doch, aus den Fehlern zu lernen und es besser zu machen.
Tatsächlich ist die Bezahlung von Sponsoren nur eine Facette dieses Themenkomplexes. Bislang zeigte etwa das Nationale Olympische Komitee der USA null Verständnis gegenüber schwangeren Athleten in ihrem Förderprogramm. Sie werden so lange, bis sie wieder ihr altes Leistungsniveau erreichen, einfach von den verbandseitig finanzierten Krankenversicherungsbeiträgen abgeschnitten. Und Alison Felix, sie ist weiterhin skeptisch. Ich kenne den neuen Text noch nicht, sagte sie in einem Interview mit dem Radiosender National Public Radio. Abgesehen davon sei nicht klar, wie sich andere Firmen verhalten werden.
Für mein Verständnis ist das die gesamte Sportindustrie. Das geht über eine einzelne Firma hinaus. Bislang war es so, dass eine Athletin, die schwanger wurde, versuchte, das zu vertuschen. Es herrscht ein Gefühl der Angst.
Mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit hat sie jedenfalls eine Debatte angestoßen, zu der sich die Sportindustrie nun verhalten muss.
Über die Kritik an Nike für den Umgang mit schwangeren Sportlerinnen war das ein Beitrag von Jürgen Kalver. Sportschau-Thema. Das ist ein neues einstündiges Format, das heute zum ersten Mal in der ARD im ersten Programm gelaufen ist. Es ging in dieser ersten Ausgabe monothematisch um das Thema Druck im Leistungssport. Und zu Gast unter anderem die Sprinterin Gina Lückenkämper, Triathlet Jan Frodeno, Ex-Fußballnationalspieler René Adler und Sportpsychologe Jan Mayer. Und wir wollen gleich über dieses neue Format sprechen. Zuvor einige Eindrücke aus der Premierensendung.
2018 bin ich von einem Wettkampf zurückgekommen, bin Saisonbestzeit gelaufen, hatte ein tolles Staffelrennen. Meine Reise verlief wie am Schnürchen. Das, was ich sonst so selten habe. Ja. Und ich bin nach Hause gekommen, mir war nur noch nach Heulen zumute. Und ich habe 3 Tage lang zu Hause gesessen, habe einfach geweint. Ich habe einfach geweint, weil es musste raus. Gegen diese mentale Leere.
Das ist einfach Relegation. Als HSV, da weißt du als Spieler auch, da hängen Existenzen dran. Da geht es nicht nur um reinen Sport, da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um viel, viel mehr.
Olympiasieger 2008, Jan Frodeno, Deutschland.
Sieg oder nichts, ja, das war von vornherein die Devise bei uns. Junge, auf dem Heimweg sitzen nur die Olympiasieger vorne im Flieger.
Nicht der Jan, den wir kennen. Hier muss er einen nach dem anderen passieren lassen. Als geschlagener Athlet erreicht er das Ziel als 41.
Was war da anders? Was war los in Budapest?
Das ist die Angst des Verlierens.
Sportschau-Thema zu Druck im Sport, das Ganze moderiert von Jesse Wellmer, und über das Selbstverständnis dieser neuen Sendung und die Hintergründe habe ich vor der Sendung mit ARD-Sportkoordinator Axel Balkowski gesprochen. Kritische Sportberichte in der ARD, das gibt es ja immer wieder, etwa wenn das Rechercheteam um Hajo Seppelt wieder einiges herausgefunden hat oder wenn sich Kollegen wie Philipp Sommer mit den Machenschaften der FIFA beschäftigen. Es gibt auch eine Sendung zum Beispiel wie Sport Inside, die regelmäßig läuft allerdings zu später Stunde im WDR-Fernsehen. Jetzt also das neue hintergründige Format zur besten Sendezeit, 18.25 Uhr. Meine Frage an Axel Balkowski, wie kommt es dazu?
Nun, das war eine mehrjährige oder langjährige Überlegung von mir, dass ich immer gesagt habe, wir haben wunderbare Dokumentationen, wir haben sehr viel auch in der Sonntagssportshow, in den kurzen Formaten, wir haben im WDR-Fernsehen mit Sport Inside eine hochspannende Sendung, aber was uns fehlt, ist manchmal eine Vertiefung, wo man Reportagen und Gespräche zusammenbringen kann. Und das ist uns jetzt nach längerem Anlauf endlich gelungen, ein Format zu entwickeln, von dem ich annehme und glaube, dass es die Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert und dass wir gleichzeitig wirklich ihnen einen Erkenntnisgewinn bringen können. Und das ist das Ziel dieser Sendung, dass man wirklich Hintergründe des Sportes auf eine Art und Weise erzählt und näher bringt, dass die Menschen hinterher sagen, ach, das wusste ich noch gar nicht.
Erzählen Sie uns noch mal etwas über Ihren eigenen Anspruch. Also Sie haben schon einiges angedeutet, es soll eine Ergänzung sein zu dem, was es bereits gibt. Aber was ist der inhaltliche Anspruch?
Der inhaltliche Anspruch ist wirklich, der Erkenntnis zu gewinnen, zu bringen. Das heißt, Hintergründe aus dem Sport darzustellen, wie es jetzt hoffentlich auch bei der heutigen Sendung gelingt, über Druck im Sport, wo Sportler mit sehr unterschiedlicher Couleur darüber reden, ob Druck für sie etwas Positives oder Negatives ist. Im Gemeinhin sagt man ja, Druck ist etwas Negatives. Und es gibt in der heutigen Sendung Sportler, die das einfach anders sehen. Die sagen, Druck gehört für den Leistungssport dazu. Es gibt aber auch andere, die genau das Gegenteil davon berichten können. Also das heißt, welche Auswirkungen hat der Druck? Und es geht darum, dass glaube ich, bei vielen Dingen im Sport wie auch in der Gesellschaft es mindestens 2 Seiten der Medaille gibt, wenn nicht sogar noch mehr. Und diese versuchen wir darzustellen, indem wir wirklich sagen, es gibt nicht nur eine Sicht der auf die Dinge, sondern es gibt mehrere Sichten auf die Dinge. Und idealerweise fällt der Zuschauer am Ende des Urteils über das, was seiner Meinung nach dem entspricht, was am nächsten der Wahrheit kommt. Eine absolute Wahrheit gibt es, glaube ich, nie. Und das ist der Anspruch dieser Sendung, dass wir versuchen wollen, nicht krawallig zu sein, sondern dass wir versuchen, wirklich in ausführlicheren Filmen und Reportagen etwas vertiefend darzustellen, aber auch in ausführlicheren Gesprächen und Runden miteinander über das zu sprechen, ohne immer krawallig zu sein, sondern einfach unterschiedliche Meinungen und Ansprüche darzustellen. Diese Vielfalt, die es eben auch bei solchen Themen gibt, das kann Kommerz sein, das kann Druck sein, das können aber auch andere Themen sein, um genau dort darzustellen, was steckt denn eigentlich dahinter, welche Sichtweisen gibt es. Wir wollen irgendwann einmal das Thema Schiedsrichter beleuchten, auch dort gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen. Die erste ist, die Einführung des Videoassistenten ist nur negativ oder ist positiv. Es gibt aber sehr viele Facetten dazwischen und eben diese Grautöne und das, was dazwischen ist, das wollen wir versuchen darzustellen in jeder einzelnen Sendung.
Was wäre denn für Sie krawallig?
Krawallig wäre es, wenn es wie in manchen anderen Sendungen darum geht, lauthals zu diskutieren und nicht inhaltlich zu diskutieren. Und das, glaube ich, ist etwas, was nicht unser Anspruch ist, sondern natürlich kann es auch mal lebhaft werden und leidenschaftlich werden, um Gottes Willen. Das möchten wir nicht verhindern in den Diskussionen. Aber es geht mir darum, dass nicht einfach eine Meinung dargestellt werden soll und wer am lautesten schreit, hat die richtige Meinung, sondern es soll wirklich versucht werden, in Gesprächen, die wirklich auch Gespräche sind, dieses darzustellen.
Die Filme von Hajo Seppelt haben ja weltweite Beachtung gefunden und trotzdem gab es dann immer wieder auch die Auseinandersetzung auch innerhalb der ARD. Den einen war das zu kritisch oder es hat zu sehr am eigenen Produkt gekratzt. Den Hochglanzbildern dann zum Beispiel von Sportgroßveranstaltungen wie Olympische Spiele oder Fußballweltmeisterschaften. Gibt es da inzwischen eine veränderte Sensibilität?
Also das, was Sie da sagen, kann ich so gar nicht bestätigen. Also in den Runden, in denen ich sitze, ist die Arbeit von Hajo Seppelt grundsätzlich hoch anerkannt. Und dass das am Hochglanz kratzt, das ist nie ein Problem gewesen. Und ich glaube, dass sich trotzdem etwas verändert hat. Die Sicht auf den Sport und die Berichterstattung hat sich, glaube ich, maßgeblich verändert in der ARD. Das haben wir, glaube ich, geschafft, dass wir das für uns alle, für alle Sportchefs, für alle Sportredakteure dazugehört. Und das gipfelt in den Arbeiten von Hajo Seppelt und seinem Team in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass wir an vielen anderen Stellen eben auch schon sehr, sehr kritisch mit dem Sport immer umgegangen sind. Wir halten eben nicht zurück, auch wenn wir Verträge mit FIFA oder UEFA oder sonstigen Institutionen haben oder auch dem IOC, sind wir trotzdem dabei, auch weiterhin die Begleitumstände von Großereignissen oder das, wie manche Vergaben stattfinden und so weiter, zu beleuchten. Und das haben wir immer schon getan, aber Sie haben völlig recht, das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen und es ist eine Selbstverständlichkeit geworden bei uns.
Es gab ja auch begleitet von den Filmen oder generell in den letzten Jahren immer mal wieder die Debatte über Sportjournalismus. Also die Frage, und das meine ich jetzt nicht allein auf die ARD bezogen, sondern auf die gesamte Branche, was ist das Selbstverständnis von Sportjournalisten? Verstehen sie sich mehr als Teil einer Unterhaltungsindustrie oder als Journalisten, die eben auch kritisch fragen und berichten? Und da nehme ich jetzt jedenfalls schon eine neue Sensibilität wahr, die auch möglicherweise dadurch ausgelöst wurde, dass es diese Filme gegeben hat, die eben viel beleuchtet haben, was vorher nicht beleuchtet worden ist.
Ich glaube, dieser Vorwurf, den man Sportjournalist macht, also es wird immer so abgegrenzt zwischen normalen Journalisten. Was sind denn die anderen Journalisten? Sind es politische Journalisten? Sind es Kulturjournalisten? Das in anderen Branchen so anders sei. Also das ging häufig um den Vorwurf von zu viel Nähe. Den Journalisten zu den Protagonisten des jeweiligen Genres haben, den kann man, glaube ich, in allen Bereichen machen. Ich glaube, es gibt es im politischen Journalismus, die gibt es im Kulturjournalismus, gibt es auch anderweitig. Da stehen die Sportjournalisten genauso gut oder schlecht da wie alle anderen Journalisten auch. Diesen Vorwurf möchte ich einfach mal zur Seite räumen. Ich glaube, dass alle 1:0 Berichterstatter gewesen sind schon immer, das kann ich so gar nicht teilen. Also in meiner Vergangenheit, ich bin jetzt auch schon ziemlich viele Jahre im Sportjournalismus und kann das gar nicht teilen, sondern es gehörte schon auch hier und selbst auch bei Privatmedien gibt es auch und durchaus sehr kritischen Umgang mit gewissen Dingen im Sportjournalismus. Ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, deutlich verändert hat. Aber diesen Vorwurf, den man Sportjournalist macht, sie seien 1:0 Berichterstatter, der gilt, glaube ich, schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Ich glaube eben, dass es zu kurz gegriffen ist, wenn man das nur auf Hajo Seppelt bezieht. Hajo ist sicherlich im Augenblick der Leuchtturm unter den Sportjournalisten, der in dieser Art und Weise Dinge aufgedeckt hat. Es gibt aber viele andere, zumindest für die ARD kann ich das durchaus in Anspruch nehmen, dass wir viele andere Journalisten haben, die sowohl normal sportjournalistisch, sprich Berichterstatten über Sportereignisse, aber genauso eben auch kritische Berichterstattung machen. Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so eine große Trennung. Philipp Sommer ist ein wunderbares Beispiel, der eben auf der einen Seite über das Turnen berichtet oder über Formel E und auf der anderen Seite eben auch genau hineinleuchtet, was in der FIFA falsch läuft. Insofern glaube ich, gibt es da viele Journalisten bei uns, die das inzwischen sehr gut beherrschen.
Also man sollte das definitiv nicht auf einige wenige Namen reduzieren, da gebe ich Ihnen recht. Das ist ja eher so die Frage der generellen Haltung. Und das gibt es natürlich auch in anderen Ressorts, keine Frage. Dem Sport ist es besonders aufgefallen. Und daran anknüpfend auch die Frage, wir erleben ja auch, dass die Rechte für Sportveranstaltungen immer teurer werden und teilweise auch fast schon unbezahlbar werden. Ist das dann auch eine Entwicklung, dass man da erkannt hat, wir können nicht mehr alles in der Weise bieten, weil es einfach zu teuer geworden ist und wir möchten dann auch viel mehr den Finger in die Wunde legen?
Das stimmt ja nur zum Teil, was Sie sagen. Dass alle Rechte teurer werden, das stimmt ja gar nicht, sondern es gibt insbesondere im Fußballbereich sind ja, Rechte teurer geworden.
Genau, aber das ist natürlich auch so ein Stück weit hoher Fokus. Entschuldigung, dass ich da reingrätsche. Natürlich gibt es Rechte, die relativ günstig sind, weil die Sportverbände dahinter natürlich ein großes Interesse haben, in den medialen Fokus zu geraten. Und dann gibt es welche, die eine große finanzielle Macht ausüben können. An die habe ich jetzt gedacht.
Diese Sendung existiert für uns ja nicht oder der kritische Journalismus existiert ja nicht. nicht, weil wir ein Recht verlieren oder weil wir ein Recht dazugewinnen, sondern ich glaube, wir haben im Fußball einige Rechte verloren, das stimmt einfach, aber an anderer Stelle, glaube ich, haben wir nach wie vor ein sehr großes Rechteportfolio. Und für uns ist der Sport, das ist, glaube ich, der öffentlich-rechtliche Auftrag, den wir auch alle so sehen, den muss man uns gar nicht von außen aufoktroyieren, sondern den haben wir wirklich selber, dass wir sagen, Sport hat alle Facetten, die die Gesellschaft auch hat. Das heißt, er hat Faszinierendes, er hat Emotionales und das hat er wahrscheinlich mehr als viele andere Dinge, die existieren. Er hat aber natürlich genauso auch im Betrug und in Mauscheleien und all diese Dinge. Und für uns in der ARD ist unser Selbstverständnis, dass wir über alles berichten. Das heißt, wir können uns erfreuen an guten Leistungen, an schon wunderbaren Sportereignissen. Wir werden aber auch immer den Blick dahinter berichten. Wir werden immer politische Zusammenhänge sehen und andere Zusammenhänge sehen. Insofern ist es für uns unabhängig davon vom Rechteportfolio, sondern ich glaube eben, und deshalb ist diese Sendung eben auch sozusagen das fehlende Familienmitglied, was wir bis jetzt noch nicht hatten. So erhoffe ich es mir zumindest, dass uns das gelingt, dass dann die Familie komplett ist. Und wenn wir das eben noch dazufügen können zu dem, was wir auch sonst tun, glaube ich, ist das jetzt nicht der Trend, dass wir sagen, weil wir Rechte verlieren, müssen wir das machen, sondern für uns war das immer schon so.
Sportschau-Thema, das neue einstündige Format in der ARD, auch zu finden in der ARD-Mediathek. Geplant sind bisher 5 bis 6 Sendungen im Jahr. Einen regelmäßigen Sendeplatz gibt es bisher noch nicht. Und ich habe darüber gesprochen mit Axel Balkowski, dem ARD-Sportkoordinator. Nach dem unglücklichen Umgang des Deutschen Fußballbundes mit dem Thema Integration im vergangenen Jahr nach der Fußball-WM, Stichwort Mesut Özil und die Erdogan-Fotos, will der DFB nun sein Integrationskonzept überarbeiten. Dazu hat er in den vergangenen 5 Wochen eine Integration durch Dialog-Veranstaltungsserie. DFB-Vertreter trafen sich mit Haupt- und Ehrenamtlichen von Landesverbänden und Vereinen und es geht darum, herauszuarbeiten, was verbessert werden kann. Gestern war die 5. und letzte Veranstaltung in Leipzig. Bastian Brandau war dabei.
Integration hat beim DFB ein Gesicht, das des früheren Fußballprofis Kakao, gebürtiger Brasilianer und deutscher Nationalspieler. Der DFB-Integrationsbeauftragte Kakao hatte die ersten 4 Dialogveranstaltungen mitgemacht. In Leipzig war an seiner Stelle DFB-Botschafter Thomas Hitzelsberger angekündigt. Doch nach dem Abstieg seines VfB Stuttgart sah er sich als VfB-Sportvorstand mit noch wichtigeren Aufgaben konfrontiert und sagte kurzfristig ab. Ohne große Namen also diskutierten die rund 50 Teilnehmenden, darunter ein knappes Dutzend Frauen, in Leipzig. In Kleingruppen ging es zunächst um Erfahrungen und Ziele für Integration im Sport. Wie schnell kommen Spielerpässe für Geflüchtete? Wie kann der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte auch in Vereinsführungen erhöht werden? Wie umgehen mit Gewalt auf dem Platz? Und wie mit Vereinen, die sich schlicht weigern, Ausländer überhaupt aufzunehmen? Das Thema, das wurde deutlich, ist an einem Tag in seinen vielen Facetten nicht ansatzweise umfassend zu besprechen.
Es ist ja nicht so, wenn wir über Integration reden, dass wir mit irgendeinem temporären Problem zu tun hätten.
Eugen Gehlenburg ist Vizepräsident des DFB, zuständig für Sozial- und Gesellschaftspolitik. Er selbst war bei 3 der 5 Veranstaltungen dabei. Für ein umfassendes Fazit sei es noch zu früh, aber es sei auf jeden Fall richtig gewesen, das Thema in den Regionen zur Diskussion gebracht zu haben.
Für mich ist Integration eine Daueraufgabe, über Generationen weg. Und es hat mit Flüchtlings- oder Migrationshintergrund, also im Grunde genommen, nichts zu tun. Selbst behinderte Menschen, um nochmal den Begriff zu nehmen, integrieren wir ja. Ja, wir haben blinden Fußballliga, wir haben die Beinamputierten.
Mit Stolz verweist man beim DFB auf die große Rolle des Fußballs bei der Integration in Deutschland. Doch worum eigentlich geht es genau, wenn über Integration geredet wird? Eine Frage, die sich wiederum nicht wenige Teilnehmende in Leipzig stellten. Mehmet Matur, Präsidialmitglied des Berliner Fußballverbandes, beantwortet sie so.
Wichtig, was immer herausgestellt hat, dass die Integration keine Einbahnstraße ist, klar. Die Mehrheitsgesellschaft hat auch ihre Aufgabe. Die müssen die aufnehmende Gesellschaft sein, sich öffnen. Auch diese Akzeptanz, dadurch kommt auch dieses Wohlfühlen. Wenn ich mich in einem Verein wohlfühle, und dann kann ich auch gemeinsam gestalten in diesem Verein.
Zu diesem Integrationsverständnis, das eben nicht Assimilierung bedeutet, hatte sich der DFB bereits 2008 bekannt in seinem damals verabschiedeten Integrationskonzept. Der Alltag allerdings sieht oft anders aus. Auch der Berliner Mehmet Matur begegnet immer wieder Rassismus auf und neben dem Spielfeld. Bei Auswärtsspielen seines Sohnes in der Regionalliga Nordost komme es vor, dass er in der Getränkeschlange von mehreren Männern abgedrängt und beleidigt werde. Und die Rathenower Mannschaft seines Sohnes werde ebenfalls regelmäßig mit rassistischen Vorurteilen konfrontiert.
Einige Familien waren vor uns und die haben ja gesagt, ach Rathenow, ich dachte, das ist ein Ostverein. Sagte, ja, ja, ist, aber da spielen ja über die Hälfte nur Türken und Kanaken und Neger und so weiter. Also es werden auch die Spieler, die Dunkelhäutigen, auch so beschimpft. Also was kann man da machen? Ja, ich versuche meinerseits auch die Meldung zu machen. Ich suche den Kontakt mit dem Verein, dass ich die darauf aufmerksam mache. Die sind alle sehr offen. Aber wie unser Vizepräsident sagte, Fankultur, da muss sich auch was ändern. Dass die auch die Fans, die Menschen, auch mal ein Umdenken stattfinden muss.
Dass dies auch schon ein Problem im Jugendbereich ist, darauf wies in den Leipziger Diskussionsrunden Stefan Heidrich vehement hin. Er ist Jugendkoordinator und Trainer beim FC Erfurt Nord. Spieler seiner Mannschaften würden regelmäßig rassistisch beschimpft.
Also Erfurt als Landeshauptstadt in Thüringen im städtischen Bereich kommt es auch vor, aber nicht so massiv. Wir haben die meisten Probleme dann wirklich im ländlichen Bereich, wo auch der Ausländeranteil entsprechend gering ist. In den Städten ist das ja deutlich höher, da sind die Menschen vielleicht mehr gewohnt dran, als das im ländlichen Bereich ist. Und ja, das nimmt zu, Alltagsrassismus, faschistische Parolen etc. am Sportplatz. Das wird durch die AfD und die Meinungsmache, die diese Partei betreibt, wieder hoffähig und salonfähig gemacht. Und wir erleben das regelmäßig auf den Sportplätzen am Wochenende.
Als Trainer habe er nur wenig Optionen und die seien meist unbefriedigend.
Ich kann versuchen einzuwirken auf das Umfeld, sich da zurückzuhalten. Ich kann im Zweifelsfall meine Mannschaft vom Platz nehmen und sagen, wir brechen für uns hier das Spiel ab. Das hat dann sportrechtliche und finanzielle Konsequenzen natürlich für unseren Verein. Ich kann im Nachgang mich an die entsprechenden Ebenen wenden, Kreis, Fachausschuss, Landesverband und hoffen, Hilfe zu bekommen. Aber das ist natürlich schwierig.
Heidrich sieht hier dringenden Nachholbedarf. Und natürlich geht ein verheerendes Signal von solchen Vorfällen aus. Wie also damit umgehen? Man werde nie alle rassistischen Pöbler auf den Tribünen erreichen und dazu bringen, aufzuhören, sagt DFB-Vizepräsident Eugen Gehlenburg und beschreibt seine Erfahrungen.
Häufig ist es auch so, dass wir den Vereinen auch gemacht, jedenfalls wo ich sozusagen Rückkopplungen hatte, dass man dem Mohammed oder wie auch immer heißen mag, sagte, pass mal auf, es kann sein, dass da irgendwelche Bemerkungen kommen oder Dunkelhäutige, ne? Also das ist so, nimm das nicht persönlich, weil wir können das nicht verhindern. Wir können also nicht sagen, die Menschen werden jetzt aus dem Stadion verwiesen. Da sind wieder die Vereine gefordert und die Fankultur. Und darüber reden wir ja auch mit den Fans. Was läuft da ab?
Wie zuletzt, als Nationalspieler Leroy Sané beim Länderspiel in Tschechien von deutschen Fans beleidigt wurde. Rund 30% aller rassistisch motivierten Vorfälle würden angezeigt. Davon geht der DFB aus. Doch die Dunkelziffer sei viel höher, denkt Jugendtrainer Stefan Heidrich. Er erwartet Konsequenzen bei rassistischen Vorfällen und hat konkrete Wünsche an den DFB.
Ob man in der Lizenzierung der Trainer dieses Thema schon mit aufbringt, zu sagen, jeder Trainer, der eine Trainerlizenz macht, sollte sich mit dem Thema Integration auseinandersetzen, mit dem Thema Rassismus, wie gehe ich damit um, dass ein Schwerpunkt in der Schiedsrichterausbildung werden könnte, ob das eine Möglichkeit gibt, Integrationsstützpunkte beim DFB zu schaffen, so wie das bei den Landessportbünden schon der Fall ist und solche Vereine verstärkt materiell, aber auch ideell zu unterstützen mit Dolmetschern, Psychologen etc. Das sind ja die Sachen, die wir an der Basis brauchen. Ich glaube, da sind wir weit weg. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jede einzelne Maßnahme da in irgendeiner Form beim DFB eine Rolle spielt oder in den Landesverbänden. Dafür wissen wir selber, wie Gremienarbeit funktioniert.
5 Wochen lang hat der DFB nun zugehört. Bis September will der Verband aus den gesammelten Ideen und Eindrücken ein neues Integrationskonzept vorstellen, über das dann der DFB-Bundestag abstimmen wird.
Bastian Brandau zur DFB-Veranstaltung Integration durch Dialog. Und bei den Tennis French Open in Paris hat Andrea Petkovic den ersten Satz gegen Ashleigh Barty verloren und liegt im zweiten Satz gerade 1:3 zurück. Das war Sport am Samstag mit Jessica Sturmbeck. Um 22.50 Uhr melden wir uns wieder mit Sport aktuell, dann dem Champions-League-Spiel Tottenham gegen Liverpool und wenn das Spiel nicht in die Verlängerung geht, auch schon mit dem Ergebnis. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Samstagabend.